Dieser Podcast wird euch präsentiert von
Bonch Air. Keiner weiß, wie und warum die Flugzeuge fliegen. Ab und zu stürzen sie auch mal ab. Aber hey, die Musik ist geil.
Willkommen zur zweiten Folge Podsnyder nach etwas längerer Pause, Urlaub und bei mir dann Heiserkeit, und das spricht sich dann ein bisschen doof. Hat sich alles etwas in die Länge gezogen und ich bin heute beim Sting zu Besuch und mit dabei ist auch noch der Max. Und wir haben heute mal eine etwas lockere Runde, haben auch Audio-Setup, einfach nur so ein ganz normales Mikrofon in der Mitte, deswegen die etwas ungewohnte Soundkulisse, sage ich mal. Ich hoffe, wir machen nicht allzu viel störende Geräusche. So wie sowas oder sowas hier. Und ich fange einfach mal an. Ich war auf Teneriffa. Ich wurde von meinen Großeltern eingeladen. Die überwintern da irgendwie von November bis Anfang März. Also in der kalten Zeit. Ne?
Schweine.
Und haben mich und meine Mutter da eingeladen, da auch mal so für 11 Tage hinzukommen. Dann haben wir uns quasi Flug bezahlt und so. Und da will man ja dann auch so ein bisschen Internet vielleicht haben, ne? Ja. Also mal eben nebenbei so, ach hier, guck mal, Foto posten oder...
Ich erinnere mich an deine Tweets.
Ja.
Dass du da ständig am Rummosern warst. Von wegen schlechte Internetverbindung.
Und die Verbindung an sich war okay. Also man kriegt erstmal eine SMS so von wegen so und so viel kostet's. Habe ich auch glatt mal da.
Jedenfalls hast du wegen irgendwas rumgemosert und die Schibo hat dir dann gesagt so, du Vollpfosten, genieß deinen Urlaub, du Eimer.
Ja, hab ich ja dann auch. Nee, man kriegt so eine schöne SMS. Otto EU Datenroaming für 83 Cent pro MB, maximal 60 Euro ihr Abrechnungsmonat. Smartphone Daypack kostet 1,99, 25 MB je Kalendertag. Und dieses erste so, das hört, das war's, da steht nichts von irgendwie Drosselung oder so. Das hört sich für mich an so, bis 60 Euro und danach geht's dann irgendwie weiter, vielleicht noch mit GPRS-Drosselung. Das kam denn so?
Nach 2 Tagen wahrscheinlich.
Na, ich dachte erst so, ach, versuch's mal zu sparen, nicht. Ach, scheiß drauf. Machst du halt, ne? Wird ja schon gehen, ne? So. Aha. Und dann kam so die SMS so, ja, wird jetzt bald gedrosselt, weil sie sind fast an den 60 Euro oder nee, ihr Volumen ist fast verbraucht. Ich suche gerade diese doofe SMS.
Wie immer, super vorbereitet, Herr.
Super vorbereitet, genau. Ach hier. Der monatliche Maximalbetrag für EU-Datenroaming ist nahezu erreicht. Surfen ist weiterhin möglich. Mehr als 59,50 Euro pro Monat werden nicht berechnet. Dann, eine halbe Stunde später, lieber Kunde, Ihre Datenrate wurde auf GPRS gedrosselt. War auch noch okay. Lieber Kunde, die Datenrate wird für den Rest des Abrechnungsmonats auf 2 Kilobits gedrosselt. Und ich denke so, WTF? Ist das jetzt euer Ernst? Und damit ging gar nichts. Also mal ein Tweet senden oder so ging oder nicht so dolle Internetseite auf ging auch, aber das war's im Prinzip. Und der so, ja, okay. Und dann bin ich halt zum Internet hingegangen, WLAN. Die sind da nicht so. Also da gab es überall WLAN, da gab es auch in dem einen, war so ein Einkaufszentrum, gab es WLAN. Das ging ganz gut. Da haben sie aber auch wieder Port 25 gesperrt, glaube ich. Sprich, Mail abrufen über das normale Mail-Programm ging nicht. Er sagte so, nee, mach ich nicht. über Sparrow ging es dann. Und bei McDoof hatten sie da noch WLAN und das ist nicht hier wie mit Telekom und du musst dich da irgendwie anmelden oder so gedöns, sondern guck nur irgendwie so eine Seite so allgemeine Geschäftsbedingungen akzeptieren, gedöns. so ein Häkchen machen, drückst einmal Enter und dann bist du drin. Und kannst dann da Internet benutzen. Und ansonsten, wo war man? Da war man in irgendeinem kleineren Ort und hatten so irgendwie auf dem Marktplatz, hatten sie da halt auch anständiges freies WLAN. Und dann nochmal irgendwo anders an so einem Aussichtspunkt. Und ja, also Fazit ist irgendwie.
Binnen kürzester Zeit war das Volumen verbraucht und hatte ich dann
keine. Vorher Möglichkeit. Informieren oder gucken, ob man da irgendwie vor Ort was Anständiges bekommt oder.
Oder doch wieder Diashow zu Hause dann 2 Wochen später.
Genau, oder halt irgendwie aufheben und naja, also ich hätte gern. Also es ging auch ohne, aber ich hätte halt gerne so mal eben gucken, ohne mir Gedanken machen zu müssen, so.
Ja, du bist halt einfach zu neugierig.
Was außerdem. Und ja. Mitteilungsbedürftig.
Das auch.
Ja. Was sehr praktisch war, das kann ich noch dazu sagen, beim iPhone kann man ja einmal ausstellen die Usage, nee, Cellular. Kannst du ja immer Cellular Data ausstellen, sodass er nur noch übers WLAN geht. Dann kannst du halt 3G ausschalten und dann, was Standard ausgeschaltet sein sollte, Datenroaming. Sprich, sobald du im Ausland bist, geht da dann zwar ein anderes Netz, aber wenn du Datenverkehr haben willst, musst du es extra einschalten. Das war in dem Fall ganz praktisch. Das habe ich dann, bis ich gesagt habe, so, ach komm, leck mich, nutze ich das, habe ich das auch immer fleißig gemacht. Da wären wir dann auch wieder bei dem Thema so schnelle Einstellungen, Zugriff und so, weil bis du da bist. Settings, General, Cellular, dann da die Einstellung.
Ja, geht das schon bei JPEG über die NC?
Ja.
Na, wenigstens etwas.
Und bei OXO geht das, glaube ich, auch schon. Zumindest eins davon. Was wollte ich noch sagen dazu?
Spreit hier aus?
Ach genau, Thema Daten und wie viel habe ich denn verbraucht? Die App Traffic Data Monitor? Der Name wird hier leider ausgeblendet. Traffic Monitor für iPhone.
War das die, die ich dir gezeigt habe?
Nee, es ist eine andere.
Mhm.
Und die zeigt wirklich genau, was du verbrauchst. Man kann den nochmal genau, also er zeigt dir dann nochmal grob irgendwie so Zeiten beziehungsweise die einzelnen Tage an und teilweise dann auch die Geolocation. Die ist, glaube ich, kostenlos, kann das sein?
Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Data Monitor, die ich habe, dass die kostenlos ist. Wird man dann zwar unten mit etwas Werbung belästigt, aber die kann man über GoPro abschalten. Ich weiß mal nicht, was das kostet. Klicken wir mal. Bla blub. Na, jetzt zeigen sie einem nicht an. Egal. Ich kann mit der Werbung noch unten leben.
Traffic Monitor with Speedtest heißt sie im App Store. Genau, hat halt noch einen eingebauten Speedtest mit drin.
Mhm.
Das ist ganz praktisch. Und du kannst noch Limitierungen einstellen. Und für kostenlos ist die richtig gut. Und dennoch Device-Info, Memory-Usage, Batteriestatus, bla. Und Network-Info.
Super.
Aber glaubst du denn, dass du regelmäßig aufstarren würdest und das Ganze entsprechend so nutzt, dass das Volumen entsprechend erweitert wird?
Ja, also ich kann, also ich habe dann ja mal geguckt, so nach dem Motto, so wie viel verbraucht denn jetzt, weiß ich nicht, immer irgendwie Twitter gucken, beziehungsweise Tweet senden, beziehungsweise habe ich dann ja die Tage gesehen, wo schon gedrosselt war, schon irgendwie was von 2 MB und ich habe so überlegt, so, davon habe ich auch nichts gemerkt, also die kam vielleicht irgendwann, aber nicht bei mir. Ja, naja, gut.
Also insofern für ein Szenario wie jetzt beispielsweise der angesprochene Urlaub endlich nicht wirklich zu gebrauchen.
Na doch, wenn du es halt doch reguliert haben willst und dann gucken willst, wie viel verbraucht dann immer so einmal ein Foto senden oder so, damit du dann weißt, was es verbraucht. Oder wenn du einfach schon am Überlegen bist, so erweitere ich meinen Datenflatrate von 1 auf 3 GB oder so, dass du dann gucken kannst, wie viel verbrauche ich denn im Monat.
Das wäre ja dann im Prinzip auf einen anderen Kontrakt zurückgeliefert. Weil, wie du erwähnt hast, was war das Limit? 6 GB oder was war es? Ich habe es jetzt vergessen.
Was?
Bei was?
Bei diesen 60 Euro, bevor gedrosselt wurde.
Ein 83 Cent pro MB und dann, wenn du die 60 Euro voll hast, oder 59,50, dann wirst du entsprechend gedrosselt.
Also vom Prinzip her hättest du eigentlich erstmal ausrechnen müssen, wie viel das eigentlich sinnst. An Datentarif, beziehungsweise an Daten, die du im Endeffekt verbrauchen kannst und dann täglich entsprechend nachrechnen. Ich kann mir nicht schwer vorstellen, dass da irgendjemand Lust drauf hat.
Zumindest nicht im Urlaub.
Gerade da nicht, ja.
Deswegen wäre für mich halt Datenroaming für den Arsch, weil ich dann sagen würde, gut, ich buche sowieso sehr wahrscheinlich ein Hotel. Und gehe dann erstmal davon aus, dass es ein Hotel-WLAN gibt. Würde ich mich zumindest im Vorfeld erkundigen, ob es das gibt.
Ja,
wenn ich dann 3-4 Hotels habe, die in Scope sind, sage ich jetzt mal, würde ich bei allen anfragen, so wie ist mit WLAN? Und dann gegebenenfalls halt mich für das entscheiden, wo es WLAN gibt. Damit ich wenigstens morgens und abends dann mal hier Datenabgleich machen kann und das Bild des Tages senden, was weiß ich, was man halt so macht, Mails checken.
Was in meinem Anwendungsfall auch noch blöd war, wer Fotostream kennt, ist ja dieses, was Apple mit iCloud eingeführt hat, dass er halt deine Fotos in so einem Online-Stream, Fotostream hochlädt, immer dann, wenn du im WLAN bist. So, da ich massig Fotos mit iPhone gemacht habe, diesmal, wenn ich im WLAN war, hat er dann natürlich gleichzeitig noch versucht, die Fotos hochzupumpen.
Ja, dann schaltet so, man halt den Fotostream derweil aus.
Genau, darauf denkst du ja aber nicht dran. Und irgendwann so, ach, da war ja was. Das sollte ich vielleicht ausschalten.
Ja.
Du kannst leider nicht sagen, so, also du kannst nur den Fotostream ganz ausschalten. Dann schmeißt du halt auch gleich mal die Fotos noch mit runter.
Ja, ne? Du
kannst nicht sagen, lass mal den Fotostream drauf, aber schmeiß mal nicht die Fotos, lad's nicht per WLAN hoch. Was?
Ach, mein Steffi sagt, also, es ist 18 Uhr.
Ja. Finde ich sehr generisch. Ich will mich irgendwie stand dieses so.
Nee, ich finde das ganz gut, weil ich habe hier ja keine großartige Uhr rumzuhängen.
Ich habe eine Armbanduhr.
Ja, ich habe ein iPhone da auf dem Ding und oben rechts im iMac wird es auch angezeigt und auf dem MacBook und so. Aber ich habe halt keine noch
mehr. Mir seit langem eine Armbanduhr wieder gekauft. Dann gehe ich so aus dem Laden raus, guckst du mal rum. So, also gerade zufällig nach oben geguckt, war irgendwie so beim Schuh war, guckst du nach unten, denkst so, was ist denn auf dem Boden? Dreh ich so rum. Zwei kleine Füßchen eingraviert und in der Mitte ein Hakenkreuz. Ich sehe, okay. Guck nochmal so, ja, gut.
Wo du dich rumtreibst.
Ja, keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte. Also, man weiß ja, dass das Hakenkreuz nicht nur von den Nazis kommt, sondern auch von woanders.
Ja, die haben es ja nur geklaut. Es ist ja eine Rune.
Es war nicht in der Querform, also so schräg, sondern halt so.
Gerade,
genau.
Ja.
Ja, iPad Mini Fazit. Ich habe ja seit Anfang Januar mein iPad und wie ich auf dem Blog schon geschrieben habe, sehr leicht. Du hast es ja auch schon in der Hand gehabt.
Ja, also ich finde das, weil ich war ja immer skeptisch, bevor ich es in der Hand gehalten habe, dass das ja ein Device ist, was mich überhaupt nicht interessiert. Mittlerweile bin ich dahingehend anderer Meinung und muss sagen, dass das iPad Mini doch ein cooles Device ist, auch wenn das hier schon wieder auf 13% Akku ist. Macht Spaß, auf jeden Fall. Und ich bin halt am Überlegen, ob ich mir dann, wenn das
mit Retina kommt,
mit Retina-Display kommt, mir dann eventuell doch dann eins zuzulegen. Weil das doch für unterwegs ein ganz nifty Device ist.
Ich sitze halt da und denke immer so, was? So groß ist das große iPad? Oh mein Gott. an. Also ich finde es auch in Schwarz am schönsten. Ich habe dann mal irgendwo eins in Weiß gesehen und hat mir irgendwie nicht gefallen, ging mir zum iPhone 5 und habe mir auch inzwischen das Smartcover geholt, obwohl einige gesagt haben, nee, das ist irgendwie nicht so doll und so. Also, ich habe keine Probleme damit. Also es steht ordentlich, es hält zu. Und was man halt so ein bisschen hat, wenn man das so ein bisschen hinterher schiebt, dann manchmal entsperrt es ungewollt, aber gut, so also passiert mir jetzt eher selten. Und was so ein bisschen ein Nachteil sein könnte, dass man, dass die Rückseite halt nicht geschützt ist, aber da kann man eine Folie draufkleben oder so.
So, kann man. Kann man. Oder man kauft sich ein ordentliches Case.
Ich wollte halt sowas haben, was du auch leicht abnehmen kannst.
Ja, klar. Aber ich bin ja ein Case-Freak.
Ja, ich nicht so. Habe ich festgestellt. Ich kaufe mir dann immer eins und dann manchmal benutze ich es eine Weile, also auch im iPhone. Und dann denke ich so, ach nee.
Ja.
Das war wieder das blanke Gerät und ja.
Aber was ich in den letzten Wochen so zu hören gekriegt habe von diversen Leuten, die dann immer irgendwo irgendwen anrufen und dann sagen, ja, hier, Display kaputt. Und dann so, ja, Case? Nö. Selber schuld, Idiot. Weil mit den Cases passiert das halt dezent weniger. Es sei denn, es fällt frontal auf den Kiesschotterweg, aber gut. Dafür gibt es ja auch Cases. Hm, also ich sag nur, das Defender von Otterbox.
Das ist immer hinbekommen, dass das iPhone 4 auf den Rahmen fällt. Auf die Seite fällt.
Ja.
Dementsprechend sieht es aus.
Ja. Da wäre Case super gewesen. Aber es gibt ja so Fetisch- Leute, die sagen, ja, aber das ist so ein cooles Device, das, und so ein geiles Design. Ich brauche das voll nackt, ey. Aber ja, auch dafür gibt es durchsichtige, transparente Folien, die Ganzkörperschutz bieten sozusagen. Nee, sollte man eventuell auch mal überlegen.
Das ist auch doof. Ja, ich habe auch probiert, Schutzfolie aufs iPhone zu
kriegen. Ja, du bist irgendwie, was dein geht. Scheinbar unbegabt.
Entweder war es schief oder beim nächsten Versuch war dann irgendwo ein Krümel noch drunter. Ich so, na, und der Versuch dann das, den Krümel wegzukriegen und dann das wieder drauf zu kriegen, ist gescheitert. Kläglich.
Ja, weil komischerweise die letzten Folien, die ich immer so aufgetragen habe, die Artwest, die ich momentan drauf habe, seit Monaten, das Matte, finde ich extrem gut. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Jailbreak?
Ja, habe ich. Was? Das erste Mal in meinem Leben. Und ich habe ja das 3G gehabt, das 4 und jetzt das 5. Und das 5er ist das erste Mal mit Jailbreak. Und ich muss sagen, taugt mir.
Hm.
Weil so habe ich jetzt zum einen unten im Dock 1, 2, 3, 4, 5, 6 Icons, was also die 6, die ich am meisten brauche. Habe mir diese Dots für die Pages weggemacht, habe diese, wie hießen die, klar, irgendwas, Icons, Glasklar oder so.
Glasklar,
hm. Ja, genau. Die finde ich ganz nice.
Hm.
Und ich habe mir auch unten im, na, wie heißt, wenn man doppelklickt auf den Button macht, in dem Bereich, da habe ich jetzt auch mehr Icons.
Hm.
Und habe mir das NC in Dingens gehauen.
Ja.
Und was ich besonders cool finde, ist halt, dass man den jetzt auch aufrufen kann im Lockscreen.
Echt? Was ist denn da?
Zieh einfach so mal runter.
Was. Und ja. Welcher Tweak ist das?
Frag mich nicht, wie der heißt. Habe ich vergessen.
Ich schau mal nach.
Und ich habe halt auch den Entriegelungsbutton weg. Den sieht man nicht mehr. Und die Kamera-Button weg.
Das ist ganz schön, so wenn man irgendwie...
Weil das Einzige, was ich halt brauche, ist die Dingsterbumster.
Ja gut, Kamera aus dem Lockscreen starten habe ich im Urlaub sehr oft genutzt.
Ja, ich nicht. Weil ich damit startest du ja sowieso nur die Kamera, die ursprünglich drauf ist. Und ja, die benutze ich nicht. Ich benutze nur Camera Pro.
Achso. Ja, nee, die hat dann mal gereicht, so für mal Film aufnehmen, beziehungsweise wenn man das eh gerade offen hat, dann kannst du mal schon ein Panoramafoto machen.
Ja, ich sag mal so, Panoramafoto ist natürlich schon eine coole Option.
Ja, das hat auch erstaunlich gut geklappt bei so allen Bildern, die ich gemacht habe. Also was ich gar nicht mag, ist so irgendwie Autos.
Ja,
gut. Kreisverkehr aufnehmen, hast du denn irgendwelche Auto-Artefakte drin? Oder irgendwie Leute laufen durchs Bild Und dann ist nicht nur da irgendwie was zerstückelt, sondern auch der Rest des Bildes. Mhm. Ja, ich hab's auch so, ich habe, glaube ich, einen Tag gewartet oder so. Also ich hätte noch 2 Tage warten sollen, dann hätte ich mir in Ruhe alles installieren können, weil der Effekt war wie letztes Jahr, irgendwie alle Repos waren so, nur so Halbseiten erreichbar. Sprich, irgendwie man konnte nichts lernen, was sie diesmal auch das erste Mal hatten, dass sie irgendwie dieses Kaufdingens kannst du auch Sachen kaufen, dass das irgendwie nicht funktioniert hat. Dass sie das so irgendwie abgeschalten haben teilweise.
Ja, das war halt, weil zu viele den Jailbreak gleichzeitig reingeballert haben und dann alle kaufen wollten, wie die Bescheuten. Das habe ich erstmal ausgelassen, aber der Jailbreak an sich, den habe ich ja gleich, wo er rauskam, sofort instamäßig geballert, weil ich ja auch das Video dazu oben haben wollte. Und bei mir klappt das einwandfrei mit dem Download und allem.
Also
echt chillig.
3 Tage später war es dann auch ganz angenehm. Ja, ich habe halt die üblichen Sachen auch in C-Settings, beziehungsweise ganz toll dieses Sephir, und zwar, dass man dann...
Ja, Sephir ist super geil, weil, weißt du, von unten nach oben alles aufmachen, zumachen,
ja, gerade
von links nach rechts.
Gerade beim iPad, wenn du es so irgendwie in der Hand hast, kannst du halt eben mal so machen, statt irgendwie so nach dem Home-Button zu greifen, beziehungsweise beim iPad hat man ja seit iOS 4 irgendwas diese ganzen Wischgesten. Die haben sie jetzt auch drauf seit irgendeiner Version, also in C4, dass du die auch einstellen kannst, beziehungsweise auf dem iPhone hast.
Hm. Weil ich blätter halt ganz gerne zwischen den Apps mittlerweile auf dem iPhone auch.
Was habe ich noch drauf? Auf dem iPhone Plagiation, oder wie das heißt, dass du, wenn du den Kopfhörer zum Beispiel wieder reinsteckst, dass das letzte, was an Musik gespielt hat, wieder fortsetzt. Was ganz praktisch ist, wenn man In-Ears hat, die kein Headset hat.
Mhm.
Also die keine Fernbedienung haben. Das passiert nämlich, wenn man so denkt, so, ach, guck mal hier, die waren noch ganz gut, und dann kauft und noch überlegt so, irgendwas war damit.
Ja.
Und dann nach dem Kopf feststellt so, ach, ja, die haben ja keine Fernbedienung. Na, egal. Activator, dass man über Hardware-Buttons oder Wischgesten, Kombinationen, Aktionen ausführen kann, wie zum Beispiel im Lockscreen sagen, wenn ich lauter oder leiser Taste gedrückt halte, dann einen Track vor- oder zurückspringen, beziehungsweise bei Podcasts vor- und zurückspulen.
Mhm.
Schrift verändern habe ich auch drauf gehabt, aber da habe ich nicht so wirklich was gefunden, was mir da oft gefällt.
Meinst du über Byte-Font?
Byte-Font, genau.
Ja, da habe ich eine ganz nette Schrift gefunden. Ich weiß aber nicht mehr, wie die heißt. Mal gucken. Und was ich auf jeden Fall... Devroy heißt die. Da habe ich auch stundenlang gesucht, bis ich da eine akzeptable Schrift gefunden habe. Aber was ich besonders cool finde, ist Springtomize. Weil du da halt extrem viele coole kleine Sachen machen kannst, wie beim Lockscreen eben Sachen ausstellen und so. Oder die Icons.
Kann es da auch sein, dass es da das Notification Center Ding ist? Ah ja, okay.
Ja.
Das ist neu. Okay, nun weiß ich, wo das ist. Gut.
Ja. Also Springtomize, finde ich, ist ein Pflicht.
Was ich auf dem iPad noch habe, ist so ein Ding, was dir die Standard-iPhone-Apps diesen Rahmen wegnimmt und aufbläht, und dann noch, dass er die Retina-Grafiken lädt.
Mhm.
Dass dann entsprechend höher aufgelöst ist, dass du so ein bisschen siehst.
Mhm.
Was ganz praktisch ist für eben Instagram oder irgendwelche, ja.
Das heißt, für Instagram gibt es immer noch keine iPad-Version?
Nee.
Ist ja öde.
Naja, damit macht man ja auch keine.
Ja, nee, klar.
Denken die wahrscheinlich. Nee, keine Ahnung, warum es das nicht gibt. Ich habe, was ich sonst noch habe zum Videos, zum Fotos gucken, ist Patreon. Aber halt auch nur zum Bilder gucken und liken und so. Nee, da gibt es noch keine iPad-App.
Ist natürlich
spannend. Pending oder so. Wenn nicht, dann kommt da irgendwas.
Hm.
glaube eher nicht. Ja. Weil also iPad-Fotos machen ist also. Mit dem ist es nicht ganz so bekloppt wie mit dem großen.
Aber ich sehe haufenweise immer irgendwelche Leute, die mit dem großen iPad 4 da so rumstehen und dann irgendwie versuchen, das Brandenburger Tor irgendwie zu fotografieren oder so. Wo ich mir denke, ja, nee, ist klar.
Wenn man es gerade in der Hand hat, dann ist das ganz praktisch, aber es ist jetzt nicht so, oh, jetzt mache ich mal ein Foto und nehme dazu mein iPad. Weil du auch hier keinen Kamera-Lockscreen-Button hast. Oh. Warum auch immer. Nur den.
Gibt's da bestimmt einen Tweak für.
Garantiert.
Ja. Wo ist es denn für?
Soll es ein Tweak für sein?
Ja.
So, noch schönes. Notizen, da sind sie. Was weiß denn der Herr über den Apple Store Berlin?
Was ich über den Apple Store Berlin weiß?
Du arbeitest doch da jetzt bei so einer gewissen Firma so mit Obst und so.
Jein.
Direkt.
Vor allem, der Witz ist ja, dass ich bei diesem Apple Casting war. Also mit Apple-Leuten gesprochen habe, die auch höherrangig angesiedelt sind, vor allem, weil sie Store-Manager vom Apple Store Berlin sind. Ha! Ja, die haben absolut dementiert, dass sie wissen, wo der entsteht und wann er öffnet. Ich meine, das mit dem wann er öffnet, habe ich ihnen halbwegs abgenommen, weil es halt anscheinend immer noch recht unklar ist, was innen gebaut oder nicht gebaut wird, weil die das ja wie immer extrem schwarz verhängt haben, aber wo er gebaut wird, ist eigentlich so obvious.
Relativ klar, ja.
Dass ich das echt albern fand, wo sie es dementiert haben. Und ich dann nur meinte, ja, ich bin übrigens gerade dran vorbeigegangen. Wissen wir nicht. So, ja, ist klar. Der wird nicht im Kudamm gebaut, nein. Aber gut. Das ist halt Apple-like. Das nie irgendwas Offizielles sagen, bis dann Eröffnung ist und dann Baboom und so. Bald weiß ich nicht.
Das letzte, was ich gehört habe, das war bei Mobile Mix, Hörer erinnern sich, dass gesagt wurde, dass die Mitarbeiter, die sich vor einem Jahr gecastet haben für diesen Store, da bis Mai noch irgendwie in anderen Apple Stores beschäftigt sind.
Einige arbeiten zum Beispiel im Apple Store München, habe ich gehört.
Mhm. Und dann, öffnet er im
irgendwann.
Mai, April, nee, Quatsch, April war ich vorher, Juni, Juli, irgendwann. Ja, und dass er halt März eröffnen soll, aber dass es wohl einen Termin gab und der aber schon verschoben wurde.
Ja.
Und, also muss es irgendwie größere Probleme geben, weil so offensichtlich wollten sie ihn letztes Jahr.
Also Gerüchte, ja genau, das wollte ich gerade sagen. Gerüchteweise hieß es ja, dass der zum Weihnachtsgeschäft eröffnen sollte, weil sie das ja unbedingt mitnehmen wollten. Aber da scheint es ja größere Problematiken gegeben haben beim Innenausbau. Aber das ist ja eben die Problematik, wenn man in Berlin in irgendeinem denkmalgeschützten Bau da irgendwie was verändern will und dann in der deutschen Bürokratie, das geht halt nicht so einfach. Aber wir werden uns einfach überraschen lassen, ob die jetzt den Berliner Apple Store eher eröffnen oder den Berliner Flughafen.
Ne, der
da glaube ich immer noch eher an den Apple Store.
Ja, der Flughafen, das wurde ja jetzt auch nochmal so, ne? Auf so.
Irgendwann.
Irgendwann, wir wissen es nicht.
Wir werden es vielleicht noch erleben.
Da gab es so ein schönes Video, ich habe es leider nicht gefunden, das hat mir niemand so gezeigt, so früh morgens beim Quatschen am Café. So, Enterprise will notlanden und so, ja, da gibt's doch irgendwie so einen Flughafen in Berlin und den haben die ganz lange gebaut und so, oh, der ist noch nicht fertig. Und dann gibt's diese Szene, wo die Enterprise halt auf den Planeten abstürzt. ja, okay. Solange dauert's vielleicht noch nicht. Nee, was ich noch zuzufügen habe, irgendwie in einer Uraltfolge wurde wohl gesagt, dass Apple den Retail-Händlern verbietet, am Kudamm zu bauen.
Beziehungsweise einzuziehen?
Einzuziehen. Lässt darauf schließen, dass die da schon länger am Plan sind, wann denn dieser Store nur da gebaut wird oder so, oder eröffnet. Und wie du schon sagtest, ich schätze mal, das scheiterte bisher irgendwie an deutschen Behördenkram.
Ja.
Und irgendwann der gesagt hat, nee, das könnt ihr so nicht machen, das geht so nicht und Bausubstanz und bla und Denkmalschutz und das ist irgendwie was, ein altes Kino gewesen oder so.
Lichtspielhaus.
Lichtspielhaus, whatever.
War doch Lichtspielhaus.
Dementsprechend groß wird das Ding und dann wird man da sicherlich, wird das sicherlich auch eine Location sein für irgendwelche Sessions und so.
Klar, weil ich meine, Berlin als auch so eine Kulturstadt mit viel Musikkram und so, sieht sich ja immer in einer Reihe mit Tokio, London, New York. Ich meine, ist natürlich die größte Stadt Deutschlands, aber ich weiß nicht, gemessen an Tokio, London und New York, tut mir leid, wenn ich da jetzt einigen Berlinern ein bisschen auf die Füße trete, aber ja, sehe ich nicht so eindeutig.
Ich glaube, die coolsten Stores gibt es irgendwie in London, in Paris. Der soll ganz cool aussehen. Der sah auf den Bildern ganz beeindruckend aus. Und in New York, der neue Central Station.
Ja. Also Central Station,
der
macht richtig cool aus. Und irgendwo, wer hat mir das erzählt? Ich glaube, der Londoner soll auch richtig schick sein. Und irgendwo in Asien einer. Aber frag mich nicht. Keine Ahnung. Habe ich vergessen. Ich finde den Schweizer Store ein bisschen sehr einfach.
Also. Schweizer?
Ja.
Die haben Store.
Ja.
Wo?
In der Schweiz. Frag mich nicht wo. Ich habe nämlich für das Video Apple Store Berlin nach Apple Store, also Apple Store Bildern gesucht, die mir so vom Eindruck her optisch den Effekt geben, wie ich mir vorstelle, dass die Front vom Apple Store Berlin sein könnte. Und da habe ich einen gefunden, der war in der Schweiz. Also eine relativ einfache Glasfront. aber ich hoffe, dass der Berliner Apple Store doch ein bisschen besser aussieht. Vom Draufgucken draußen.
Hm.
Aber gut, man hat halt nicht so die Optionen wie in New York mit der großen Glaskuppel oder
ja, da haben sie
der in Asien, ja. Da, wie hieß der noch? Taiwan? Nein,
Taiwan.
China?
Ich weiß nicht wo, aber auf jeden Fall, da haben sie auch
diese
so
komische Glaskuppel
und dann ist der Store eigentlich unterirdisch.
Ja.
Hattest du die auf ZDF oder ARD, diese komische Apple-Dings? Okay,
gut. Hast ich gucke keinen Fernsehen.
Du hast nichts verpasst. Naja, kann ja sein, dass du das irgendwie online nachgeguckt hast oder so.
Nee.
Dieser Apple-Markencheck, der auch mehr so wir hacken auf Apple rum war.
Ja, war zu
erwarten. Und irgendwie merkwürdige Vergleiche mit wir kippen jetzt mal ein Samsung Galaxy S2 und ein iPhone 3GS in ein Bierglas und gucken, was passiert.
Ja, man dann natürlich lassen. Das aktuellste einer anderen Firma mit dem ältesten einer Apple-Firma und
die Firma, meint,
das ist ein annehmbarer Vergleich. Ist
ja,
klar.
Oder es war ein Galaxy S1, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sie da zur nächstbesten Bastelbude gegangen, wo iPhone das i groß geschrieben wurde.
Mhm.
Da ich auch so, okay.
Das waren bestimmt zertifizierte Techniker.
Ja. Nicht. Dann sind sie halt auch vor der Baustelle da in Berlin rumgekrochen und haben dann da versucht rauszufinden, was denn da gebaut wird und haben da irgendwie verschiedene Leute gefragt. Die haben die natürlich gesagt so, nee, keine Ahnung, was hier entsteht. Beziehungsweise der eine sagt auch, nee, er darf nicht. Und so war es halt auch bei dieser anderen Doku oder vor einer Weile, die auch ganz okay war, die sogar besser war, wo der halt auch rumgekrochen ist und sich dann halt rumwunderte, dass ihm da keiner irgendwie auf die Baustelle ließ oder so oder gesagt hat, irgendwie was gesagt hat. Also es wäre eben bei jeder anderen Baustelle auch so ergangen.
Ja, natürlich.
Es wäre eben bei uns auch so ergangen. Da einer gekommen wäre und gesagt hätte, ja, ich mit mir hätte ich gesagt, keine Ahnung, fragen Sie die Bauleitung, vielleicht erzählt die Ihnen was. Und ja, also schwarze Fassade von einem Gebäude, weiß man eigentlich, dass es, also
ich wüsste quite jetzt obvious. Also jeder Store in Deutschland und jeder Store auf der Welt, der war so verhangen.
Genau.
Und ich habe das halt noch von keiner anderen Firma gesehen, die das macht. Die vor allen Dingen halt so ein Geheimnis drum macht.
Mhm. McDonald's, als sie in Tokio geöffnet haben, sah genauso aus. Die haben ja in Tokio genau einen Store und das entspricht ja eigentlich eher einem Restaurant, beziehungsweise wollen sie es als solches deklarieren. Und die haben ganz ähnlich im Vorfeld ein ziemliches Geheimnis drum gemacht. Und
aber auch so schwarz verhangen dann?
Ebenso, genau. Und selbst das Interieur sieht jetzt ähnlich aus. Also das ist irgendwie so ein
Hochglanz. Ähnlich wie im Apple Store, oder?
Nee, also es sieht eigentlich eher aus, als wenn das ein Laden wäre, wo man Pianos kaufen könnte.
Also und das nennen die dann ein Restaurant?
Das nennen sie dann Restaurant und da gibt es dann überteuerte Burger, so 12 Euro aufwärts.
Nein. Aber sind die dann auch anders als die Standard? Nehmen wir jetzt mal ein Viertel von der mit Käse, aka Big Mac.
Ich vermute ja, ich weiß es aber nicht.
Also, wo? Tokio. Hm. Müsste man mal meinen Ex-Arbeitskollegen fragen, der gerne nach Asien fliegt, ob er da schon mal war. ja, würde mich mal interessieren. Ich bin ja so neugierig. Ja, aber so sieht's aus.
Fällt mir ein, der McDoof auf Teneriffa war auch so größeres Angebot. Es war so ein mittelgroßer Laden, also du konntest da vernünftig draußen sitzen und da war auch erst so gegen späten Nachmittag ordentlich was los. Das Angebot war gefühlt spürbar größer als hier irgendwie überall auch in den großen Läden und ich so, okay.
Du meinst jetzt von der Bandbreite an Burgern?
Produkte, also die ganzen so irgendwie da noch das und da noch dieses und hat sie hier noch irgendwie was mit Obst und so. Mhm. Da gibt es übrigens, fällt mir auch noch ein, du kannst nicht einfach auf die Toilette gehen, du brauchst den Kassenbon, da steht dann so eine PIN-Nummer drauf. Die mindestens, also entweder gar nicht oder nur wochenweise gewechselt wird.
Ja gut, dann gehst du halt einmal essen und den Rest der Woche umsonst aufs Klo.
Richtig. Und die sehen dementsprechend sauber, sehen die auch aus.
Natürlich gut.
Was man erwartet. Hm. Was schätzt du denn Apple Store so ungefähr so spätestens? Okay.
Frag mich nicht nach meiner Schätzung, weil ich war ja letztes Jahr noch echt fest davon überzeugt, dass sie es schaffen zum Weihnachtsgeschäft. Hm. Aber
mich würde mal interessieren, was da irgendwie so im Einzelnen
ja, natürlich, die Probleme sind. Würde mich das auch interessieren. Ich meine, vielleicht geben sie das ja irgendwann mal bekannt, nachdem sie dann Viertelhalbes Jahr offen haben oder
vielleicht
so.
In 10 Jahren beim nächsten Gerichtsgedöns.
Oder so. Aber ja, ich würde mich freuen, wenn sie halt noch im Sommer schaffen. Aber hey, ich lasse mich überraschen. Es gibt ja genug Reseller, wo man auch was kaufen kann. Genau. Also das ist ja nicht. Außerdem kann ich mir sowieso gerade nichts leisten. So, scheiß drauf.
Fusion Drive, das ist dieses aus einer SSD und einer Festplatte intern wird ein virtuelles Laufwerk quasi und er verschiebt dann die Daten, die er meint, gerade am meisten zu benutzen zu müssen, schiebt er dann auf die SSD, damit die schnell abgerufen werden, irgendwie so iPhoto oder wenn du Dingens hier Final Cut benutzt. Beispielsweise und das gibt's bei den neuen iMacs mitgeliefert. Bei dem
kommt drauf an.
Ja, also beim also gibt's jeweils noch als Option, ne? Ist nicht Standard mit drin.
Also Standards sind bei den ganzen neuen Macs halt entweder du entscheidest dich für ein klassisches Harddrive, dann hast du da aber bis zu 3 Terabyte. Hm. Oder du sagst, nö, du möchtest nur SSD. Aber da kommst du halt nicht so weit, weil die Platten nicht so groß sind. Oder du sagst, du willst unbedingt Fusion Drive, damit du halt die Kombination daraus hast. Zum einen einen relativ schnellen Teil und zum anderen noch genug Platz, wo du Daten liegen lassen kannst, wenn du halt nichts Externes willst. Aber das obliegt dem Kunden. Was bei den 27 Zellern sowieso momentan von Arsch ist, weil Apple die nicht liefern kann.
Ja, die 21er auch nicht, oder?
Doch, die kriegst du mittlerweile relativ
schnell. Stimmt, ja, da haben einige.
Da haben sie jetzt vor einer Woche oder vor zwei haben sie da eine Lieferung rausgehauen nach Deutschland.
Da haben sie auch Fusion Drive noch nachgeliefert als Option, ne?
Ja. Also du kannst da dich entscheiden, was du willst.
Also, ja, haben schon.
Einige pochen halt auf Fusion Drive. Aber von den Fusion Drives sind halt nicht so viele am Start wie jetzt mit einer normalen HD. Hm.
Ja, erwartungsgemäß wurde es dann relativ schnell auch im Eigenbau gebastelt und dann das sind irgendwie nur ein paar Zeilen eingeben im Terminal und dann macht ihr die da auch Fusion Drive aus 2 Platten und muss man halt vorher Backup machen, weil dann macht es platt und macht es immer neu. Hm. Und du hast das Problem, wenn du Windows via Bootcamp drauf haben willst, sollte man sich das irgendwie vorher überlegen. Weil, wie war das, ein Mac, der mal ein externes Laufwerk, ein internes Laufwerk hatte, kann von einem externen Superdrive nur macOS booten. Kann kein Linux booten, er kann kein Windows booten. Also irgendwo ist da ein Häkchen gemacht, dass er nur das bootet. Und ich verlinke nochmal die Anleitung zu diesem Fusion Drive im Selbstbau. Und was ich so gehört habe, haben wohl auch die wenigsten Probleme damit. Was wohl sein kann, dass sie das im Nachhinein jetzt irgendwann nochmal rausschmeißen. Also dieses, dass sie da irgendwie nochmal einen Riegel hintermachen, dass man das bei alten Macs nachrüsten kann.
Ja, aber das ist ja das gleiche Spielchen wie mit dem Jailbreak bei iPhones. Neuer Jailbreak 1.6.3 hieß man jetzt, glaube ich. Nicht Jailbreak. Neues iOS 1.6.3 haben sie ja die Lücke geschlossen. Damit heißt es, vorher überlegen, Jailbreak ja oder nee. Und dann entweder updaten oder nicht updaten. Also, das ging ja schon mit 1.6.2 los. Wenn du ein Jailbreak hast, darfst du nicht updaten. Punkt. Seitdem bin ich halt ohne Update.
Ja, wobei die letzten beiden Updates auch nichts Großes waren, ne?
Nö.
Oder das letzte Update irgendwie.
Nur, dass er halt da wieder die Hintertürchen zugemacht hat.
Und die eine aufgelassen haben.
Ja.
Die mit dem trotz Sperrcode ans iPhone rankommen Gedöns. Ja. Mich auch gefragt habe, so, wie kommt man darauf?
Du musst halt totale
Langeweile haben. Ja, ich habe die Kombination nicht mehr im Kopf, aber irgendwie was so ganz, ganz komisches. Und ja, auch drüber geredet oder geschrieben hat man ja so,
also, ja, was ich halt funny fand, dass du erstmal einen Notruf einleiten und abbrechen musst.
Ja, das gab es, glaube ich, schon mal irgendwie so ähnlich, dass du irgendwie über das Adressbuch oder irgendwie sowas bla gedöhnt. Nee, beziehungsweise ganz, ganz früher, wo diese URL-Schienen noch gingen.
Mhm.
Da konntest du halt, wenn du eine URL ins Adressbuch eingeben hattest, konntest du dann die entsprechenden Sachen aufrufen.
Ja. Für so 0815 Vögel ist das sowieso alles wieder viel zu kompliziert.
Nee. Also und einer, der an dein Telefon ran will, der kommt dann auch so ran und selbst wenn sie die Lücke dann fixen, findet man da irgendwas anderes.
Deswegen iPhone immer am Mann, da hast du kein Problem.
Richtig. Und also dieses Fusion Drive habe ich auch schon überlegt, ob ich das haben will, aber ich habe halt noch Windows via Bootcamp, was ich halt noch gerne drauf haben möchte zum Spielen, weil es doch das eine oder andere Spiel, was auf dem Mac nicht läuft, beziehungsweise nicht so doll läuft, vergleichsweise. Und deswegen habe ich das noch drauf. Zu diesem, was mir gerade noch eingefallen ist, iPhone-Gedöns, da haben sie jetzt in New York angeblich eine eigene Polizeieinheit, wo sie diese gestohlenen Dinger wiederfinden wollen und dann über, da hieß es angeblich, Apple kann die Dinger orten, wo du so machst, so, wie denn? Wahrscheinlich über die E-Mail, dann konnte man sich aber schnell zusammenreimen, dass das Apple sicherlich nur über den Provider machen wird und nicht selber machen kann.
Mhm.
Also ich habe es einmal bei den MacBooks gesehen, da funktioniert es wunderbar, selbst über Triangulierung der WLAN-Spots.
Mhm.
Ich könnte mir vorstellen, dass es da genauso machbar ist.
Ja, nee. Weil für MacBooks gibt es ja von einem gewissen Anbieter auch sowas ähnliches wie Apple Care, wo auch eben ein so ein Schutz dabei ist. Den kannst du aber auch, glaube ich, so kaufen. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, RackTrack heißt oder so ähnlich.
Ich glaube, ja.
Wo du halt das iPhone dann orten kannst, sobald er irgendeine Connection aufbaut zum Internet. Und dann das Ding A, fernlöschen, B, Bildchen machen kannst, wenn du ein MacBook hast, zum Beispiel, was schön eine FaceTime-Kamera hat, aber das haben sie alle mittlerweile. Ich glaube sogar die Airs haben alle, oder?
Mhm.
Ja. Und von daher.
Andererseits als Dieb schön blöd, wenn die Kamera nicht abklebt, ganz ehrlich.
Ja. Ja. Da gibt's, fällt mir gerade wieder ein, so ein Jailbreak-Tweak, der macht ein Foto, wenn du den Passcode falsch eingibst. Im Lockscreen. Und schickt es dir dann an deine Google-Mail-Adresse. Kannst sogar einstellen, so, ob er nur das Foto macht oder ob er gleich noch so eine Nachricht einblendet, so von wegen so, du hast gerade den Code falsch eingegeben und wurde es fotografiert. Edge.
Ja, das würde ich ja mal bleiben lassen, weil sonst schmeißt das eventuell weg und du findest es nie wieder.
Ja, auf jeden Fall ganz praktisch, wenn Apple sowas einbaut. Ja. Das auch, also generell auch mal so sehen kannst, so einfach mal das Telefon hinlegen, irgendwo hier im Büro und dann gucken, wer alles so neugierige Nasen hat, neugierige Hände hat und dann guckt und macht und tut. Und jetzt mit dem 5er ist es ja sogar noch besser, weil die Frontkamera anständig ist. Und beim 4er war es ja eher so ein Matschkamera wie VGA oder so, ne?
Kann mich nicht, keine Ahnung. Habe ich mir nicht gemerkt. Ist ja schon lang weg.
Warum habe ich hier ein mobiles Internet?
Habe ich dir vorhin schon gesagt, dass du das doppelt hast, das müssen wir leider abziehen.
Ich habe keine Ahnung. Ach ja, genau, Mac Pro.
ja, das leidliche Thema Mac Pro.
Das,
hatte ich ja auch schon.
Duke Nukem von Apple. Ewig nicht aktualisiert und jetzt in Europa darf er nicht mehr verkauft werden, weil du könntest ja die Finger in das Gerät stecken und dann könnte dir der Lüfter die Finger abhacken.
Oder was auch immer. Gleich Lüfter. Den letzten Mac Pro, den ich gesehen habe, der hatte so ein gekapseltes Wasserkühlungssystem, da hattest du keine Lüfter.
Ja, irgendwie sowas.
Das ging da auch eher komisch. Um Strom.
Oder irgendwie um Strom oder dass die Innereien sind irgendwie zu.
Ich hätte es mir merken sollen. Ich hab ja Video dazu gemacht, das kannst du ja, wenn du willst, verlinken. Da habe ich dann auch den Artikel von dieser Behördengeschichte dazu gepostet, wo du genau nachgucken kannst, wie die DIN nochmal heißt, nach der das verboten ist und was du alles aufgeführt siehst, was da drunter läuft.
Irgendwie noch was von wegen, du kannst so irgendwie zu leicht reingreifen, irgendwie sowas und
es ging da hauptsächlich um Verkabelungsgeschichten, Stromleitungen und so ein Scheiß.
Okay.
Dass da halt irgendwie das nicht ganz DIN-konform ist und deswegen das Ding nicht verkauft werden darf, weil das von selbst abrauchen könnte, wenn du es, keine Ahnung, irgendwie so ein Nonsens halt. Aber wie das halt in Europa so ist, bürokratischer Laden halt. Ich meine, auf der einen Seite ist das ja auch ganz gut. Ne, weil in anderen Ländern basteln sie die irgendwie sonst was hin und dann raucht die Maschine ab und ist blöd. Also gewisse Grundvorgaben in Sachen Sicherheit sind schon okay. Aber manchmal ist es halt auch zu bürokratisch. Ja. Aber gut. So ist es halt, damit müssen wir uns arrangieren und leben. Und
denn Frankreich hat irgendein Retail-Händler oder so gemeint, ja, die werden jetzt alles mal aus dem Programm gekommen und dann kommt da bald was Neues. Und
ja.
Ob das jetzt den Normen angepasster Mac Pro ist oder ob es ein generell neuer Mac Pro ist, der ja überfällig ist. Und dann gab es ja letztes Jahr dieses Apple-User hat an Apple geschrieben und ab und zu antworten Tim Cook oder Steve Jobs ja mal so. Nicht nur diese
Stadt, die
hat geantwortet und Tim Cook tut es noch. Nicht nur diese Phrasen, sondern so von wegen meinte er letztes Jahr, ja, da kommt Ende des Jahres was und
ja, aber
wie wir ja wissen, es passiert nichts.
Weil halt immer alles Gerüchte sind. Genauso wie mir die Tage einer erzählen wollte, dass er in irgendeinem Blog gelesen hat, dass das 17 Zoller wieder kommen soll. Gerüchteweise.
Glaube ich nicht.
Ja.
Weil, eben. Also ich wüsste nicht, dass Apple mal was aus dem Programm genommen hat und dann wieder reinnimmt.
Ja, weil das ist völlig gegen die Apple-Politik. Die sagen halt einfach mal irgendwann so Punkt, Schnitt, Ende und dann.
Genau. Ich wüsste nichts, wo sie mal gesagt haben, also beim, ja, na gut, beim iPod Shuffle haben sie gesagt, wir machen den jetzt so wie vorher.
Ja, aber sie haben ihn nie aus dem Programm genommen.
Ja,
das ist der Punkt.
Das ist so das
Dass einzige, sie die Form irgendwie wieder rearrangieren, weil es halt doch besser war. Gut. Ja, das ist ja mit dem iPod Nano genauso, weil ich habe ja den 6G, der ist ja quasi als Uhr verwendbar und jetzt der neue ist quasi fast schon wieder wie so ein iPod Touch, nur in wesentlich
winzig.
Schmaler. Ja, also
sehr winzig.
Mini iPod Touch.
Ja.
Aber ansonsten glaube ich das halt auch nicht. Wir werden uns überraschen lassen. Wenn sie ein Mac Pro rausbringen, dann wird er meines Erachtens auf jeden Fall ein ganz neues System. Also richtig überarbeitet.
Bin gespannt, wie viele Thunderbolt Steckplätze da drin sind.
4.
Meinst du?
Tipp ich jetzt aus dem Bauch aus.
Weil es ja ein Pro-Gerät sein soll.
Ja.
Und wo er noch Verwendung findet, beziehungsweise auch ganz viele Leute sagen so, ja.
Ja, also was ja? ich schon Leute gehört habe, die halt rumjammern. Und das sind halt diese Monster-Leute, die halt da vor allen Dingen wegen extremer Bild- und Videobearbeitung da rumholen.
Ja, ja, da gab es jetzt irgendwie was, irgendeine Grafikkarte hat jetzt ein, da gab es jetzt einen Treiber für und die kann man dafür verwenden. Und was halt die meisten sagen, das Pro-Argument ist, du kannst Hardware rein und rausschieben ohne große Probleme.
Ja. Das ist natürlich schön. Einfach.
Mhm.
Aber gut. Ist halt trotzdem extrem kostenintensiv.
Ja.
Sag ich jetzt mal.
Wir hatten ja mal eine Seabase, den warst du da, den Juk 2, YouTube User Kongress 2, der gestreamt und aufgezeichnet wurde in anständiger Qualität.
Ja, ja, auf dem 2 war ich, auf dem 1 auch. Ich
und,
war
noch nicht auf dem 3. Und da standen, ich glaube, vier so großen Kugelkameras rum, also wie du aus der U-Bahn kennst. Und halt eben andersrum. Und haben mit 720p aufgenommen. Und ein Mac Pro hat aufgenommen und einer hat gestreamt. Und ich fragte dann so, ja,
kriegt man das nicht mit einem hin?
Naja, besser auf zwei verteilt. Weil wenn einer ausfällt, dann läuft entweder die Aufnahme noch oder der Stream noch.
Sicherheitsbedenken,
weißt genau. Oder nach dem Motto, ja, wir können es. Das gab's nur so, weiß nicht, ich kann ja auch sehen, dass es in dem Setup nur gab. Auf jeden Fall zu dem Stream gab es nur positives Lob. Er ist, glaube ich, einmal nur ausgefallen, aber das war vom Stream-Anbieter selber irgendwie ein Problem. Und dann habe ich mal so gefragt, so ja, was verbraten wir denn jetzt gerade da so an Geld? Und, naja, so ein Porsche. Wer hält schon drin? Ich so, okay.
Uraltes YouTube-Video, ich weiß nicht mehr, von wem das war. Also von einem kleineren YouTuber. Der hat sich ja mal den Mac Pro in Monster-Ausführung irgendwie da auf Apple.de oder Apple.com zusammengeschustert.
Hm.
Und der war, glaube ich, irgendwas bei zwischen 14 und 20.000.
Ja, kommt hin.
Ja. Da hat aber auch alles reingekloppt, was ging. Ich denke mal, der neue, der wird ein bisschen mehr Optionen haben und wird dann entsprechend noch mehr gehen. Also finanziell nach oben, meine ich.
Retina im iMac oder nein. MacBook Air? Was kommt zuerst?
MacBook Air, ganz klar. Für iMac, nee.
Ich find's lustig, dass das MacBook Pro 13 Zoll jetzt zwar auch Retina hat, aber die Auflösung immer noch geringer ist als beim 11er MacBook Air.
Ja, naja, das ist nicht meine Schuld.
Ich so irgendwie denke so, okay, würde ich irgendwie stören.
Was ich halt viel lustiger finde, ist, dass die das iPad Mini ohne Retina rausgebracht haben, in der ersten Version. Aber ich bleibe nach wie vor dabei, dass das einfach nur aus marketingtechnischen Gründen ist. Um dann das iPad 2 halt als Retina-Gerät groß ankündigen zu können, um zu sagen, ja, jetzt haben wir dann die komplette Familie bald auf Retina.
Ja, ich glaube, es ist eher so ein, sie könnten zwar, aber nicht in der Menge, wie sie es gerne hätten, oder irgendwelche verschiedenen Faktoren noch, weil sie ja quasi, also es wird die Auflösung vom großen iPad Retina sein und dann so ein dichtes Display herzustellen, denn, gibt es ja jetzt schon die ersten Bilder von irgendwie Rückseiten vom iPad 2 mit iPad Mini 2 mit Retina, wo dann zumindest darauf sich schließen lässt, dass es dicker wird. Ja. Weil ja das Display dann mehr, ein bisschen mehr Saft bräuchte.
Kommt jetzt dann das Video von mir dazu mit den Bildern?
Und ja, ich denke mal, es wird irgendwie so eine Mischung sein aus mehreren Faktoren irgendwie. Sonst hätten sie es, glaube ich, gleich mit Retina rausgebracht.
Dann verstehe ich aber das Argument nicht dazu sagen, dass der 27er entsprechend das Ganze nicht bekommt. Weil wenn die Produktionsstrecken ausgelastet sind für die kleinen Displays, müsste eigentlich Headroom vorhanden sein für die größeren.
Das Problem ist, dass die generell in der Herstellung ja so großer Displays ein gewisses Problem haben. Ich habe mir da mal ein Video angeguckt, das war schon lange her, und ich habe das Argument von dem irgendwie vergessen. Aber er hat gesagt, die 27 Zoll und 21,5 Zoll kriegen die von der Produktion noch nicht ganz gebacken. Das dauert noch ein, zwei Jahre.
Ja, aber das haut ja im Prinzip nicht mehr hin, insofern als das CES uns ja gezeigt hat, dass spätestens zum Herbst eigentlich jeder größere Hersteller, was TVs angeht, diese 4K-Monitore im Angebot hat. Und die fangen ja bei ungefähr 40 Zoll an. Und so viel schwieriger, das Ganze auf 30 Zoll oder etwas unter 30 Zoll runterzukriegen, ist es jetzt auch nicht.
Nee, das ist klar, aber das Video habe ich ja auch schon vor einer Weile gesehen, wie gesagt.
Nee, dementsprechend eben verstehe ich jetzt sozusagen die Argumentation nicht, warum
das iPad Mini.
Genau, warum das iPad Mini statt des nächsten iMacs.
Also ich kann mir vorstellen, dass sie es nicht in der Masse herstellen können, wie sie es gerne hätten. Und dass sie ja, sich nicht
mit also das Auflagenargument
Lieferschwierigkeiten.
Ich sag mal so, es ist ein gewisses Argument, das ich gelten lasse, ist, dass die Stückzahl da eine Rolle spielt. Weil was wir ja jetzt sehen, ist, dass sie allein schon wieder bei den iPhone 5 Probleme haben, nachzuliefern. Und das ist nun mal echt ein winziges Display.
Immer.
Ja, schon wieder.
Wer stellt das her? LG?
Ich weiß nicht, also es sind, glaube ich, mehrere Teile, die das...
Ja, das reine Panel meine ich jetzt.
Das Panel,
das kann eigentlich nur Sharp oder LG sein.
Sharp,
ich glaube, es war Sharp.
Sharp sind sie, glaube ich, drauf umgestiegen. Ja.
Quietsche, komische Geräusche.
Ja, ich wollte auch im Urlaub mir auf dem Rückflug The Dark Knight Rises angucken.
Wolltest du.
Wollte ich. Betonung auf wollte, weil auf der Blu-ray
und der DVD?
Also bei der Blu-ray war so ein schöner Aufkleber, so digitale Kopie beiliegend.
Genau, bei der DVD? Weil die DVD habe ich ja gekauft.
Okay. Cool.
Und dann war das gleiche Package innen drin.
Dann steht halt so drauf, so, ja, geben Sie diesen Code ein und bla bla. Und dann bei einer anderen DVD, was war das? Snow White and the Huntsman, da lief das über iTunes. Da musstest du, glaube ich, die DVD noch dazu einlegen. Und das war dann auf der
ist
DVD
drauf. Ist das dann das gleiche Prinzip wie bei der Nemo?
Vom Prinzip her wäre es dann sozusagen dasselbe Prinzip.
Dann erzähl nochmal das Prinzip.
Da war sozusagen separate Disc zusätzlich zu der Blu-ray und der DVD in der Box hinterlegt, die allerdings nicht etwa den Film selbst auf dem Datenträger enthielt, sondern lediglich eingelegt wurde als physische Freischaltgeschichte, die dann wiederum noch einen Freischaltcode voraussetzte und wo dann im Endeffekt der Download eingeleitet werden sollte.
Mhm.
Wobei jetzt nicht so ganz klar war, ob das jetzt eine Streaming-Geschichte war, die nur ein paar MB vorpuffern musste, oder ob das sozusagen jetzt, wie beispielsweise auf dem Flug, dann irgendwie Flug wäre schon zu Ende, bevor der Film im Prinzip angefangen hat. Also das konnte ich aus dem Manual nicht rauslesen. Kurzum, es kam mir so vor, als wenn das ganz schön umständlich ist.
Hast du dann den Download ausgeführt oder nicht?
Ich habe mir das Ganze noch nicht gegeben.
Weil mich jetzt halt mal interessiert, in welchem Format das dann runtergeladen wird und ob das dann direkt an iTunes gezogen wird oder ob das
ja, halt... Ja, das hätte ich ja nicht testen können, also insofern...
Wie, hast du kein iTunes auf dem PC?
Ach doch, stimmt. Irgendwo habe ich das installiert.
Ja, eben. Weil dein iPod schließt ja ab und zu mal an, oder nicht?
Eigentlich nicht,
ne. Wenn du ein Update machst, machst du das direkt über das Device, oder?
Ja, eigentlich standardmäßig über Wi-Fi.
Also, okay. Ja, gut.
Ja, bei der Snow White and the Huntsman DVD war das irgendwie, das ist dann in iTunes gelandet.
Mhm.
Direkt? Oh, ja, genau, direkt.
Also war ein kompletter iTunes-Download.
Oder
das geht über den Browser?
War das ein Download? Nee, ich musste die DVD einlegen. Und dann sagt er in iTunes, hier geben Sie den Code ein, da, der dabei liegt.
Ja, und dann rippt er es von der DVD, genau. Oder was?
Ja, rippt auch von der DVD. Muss natürlich erstmal ein Laufwerk haben. Ich weiß nicht, ob es auch online gegangen wäre.
Ja, aber ich sag mal so, neue MacBook Airs haben schon lange kein Laufwerk mehr. Die neuen iMacs haben keine Laufwerke mehr.
Auch nicht.
Nein. Ja. Die einzigen sind noch die MacBook Pros, die Laufwerke haben.
Ja.
Ansonsten musst du ein optionales externes Laufwerk. Also ich wüsste jetzt spontan ein Samsung, das Apple. Das Apple kostet, glaube ich, 78 irgendwas. Das
ist
Samsung
auch immer noch ein DVD-Laufwerk?
Hm?
Ist auch immer noch ein DVD-Laufwerk?
Ja.
Ja. Aber du kannst auch brennen damit.
Ist das, was quasi drin gebaut ist, nur halt ausgebaut.
Nee, es hätte sein können, dass sie das jetzt mittlerweile endlich vielleicht doch mal auf ein Blu-ray-Laufwerk umgestiegen sind. Aber
ach so, nee.
Wäre ja naheliegend in Anbetracht dessen, dass ja das nächste Format eigentlich schon fast vor der Tür steht.
Darauf warten sie wahrscheinlich. Auf jeden Fall bei The Dark Knight war das dann irgendwie so ein komisches Portal, Flixer.
Oh, wir kommen zu deinem Rant.
Genau, und ich so, na gut, melde dich da an. So, ja, dann sagt er dir, nee, sie müssen hier was runterladen. Ich so, aha, okay, dann sagt er mir, das geht nur, nee, auf der Seite irgendwie sagt er mir noch so, wir müssen da irgendwie eine Flash oder Adobe Air Applikation runterladen. Ich so, ja, okay, Flash installiert, Adobe Air installiert. Dann eingeloggt in der Air-App und dann den Download gestartet und dann bei meiner etwas Alarmleitung dauert es etwas, bis da zu sehen war, dass er was runterlädt. Da kommt noch so dieses Cover irgendwie oder ein Schriftzug und so ein kleiner blauer Balken erscheint dann da. Also nicht mal irgendwie eine Prozentanzeige und ich so, okay, gut, über Nacht laufen lassen. Dann Download fertig. So, das liegt ja jetzt bestimmt irgendwo auf der Platte. Guckst du mal, ne? Weil ich wollte das nicht in diesem komischen Gedöns da gucken. In diesem Adobe Air App. Nicht gefunden. Ich so, ja, habe ich den geschrieben, dann kam irgendwann eine Antwort. So, ja, nee, das kann man nur in diesem Programm da gucken. Dann kannst du wirklich nur in diese Adobe Air App gucken. Und dasselbe gilt dann auch für alle anderen Geräte, also auch iPad. Muss ich den Fall also nochmal runterladen über meine schöne langsame Leitung. Und dann auf dem Rückflug von Teneriffa sagte mir dann, nö, da ist nichts. Also ich war noch eingeloggt und dann war da nichts zu sehen. Ich hatte ihn auch vorher schon mal probiert, also kurz mal angespielt, da ging es auch und ich keine Ahnung warum, irgendwie, ich könnte mir vorstellen, irgendwie was mit, dass er gemerkt hat, ich bin irgendwie woanders oder was. Keine Ahnung, auf jeden Fall.
Oder er braucht eine konstante Internetanbindung.
Nö, ich hatte es ja offline vorher schon mal probiert.
Ach so, okay.
Das war ja schon offline, war ich schon runtergeladen und alles. Und hab's ja vorher probiert, da ging es. Und nachdem ich dann schon eine Mail geschrieben hatte, dachte ich so, ach, guckst du mal, was denn die Verbrauchsanzeige anzeigt. Also die Speicheranzeige und da war dann laut Anzeige verbrauchte die App noch so groß, so viel wie der Film groß ist. Mhm. So, aha, das ist zwar irgendwo da, aber er zeigt es mir nicht an. Konnte den Film also nicht gucken.
Ja. Quintessenz, Flixster ist scheiße.
Richtig.
Quintessenz ist doch dann folgerichtig entweder über iTunes kaufen oder selber rippen.
Ja, selber rippen, ja, wahrscheinlich.
Also ja, ich
ist am einfachsten. Ich habe es auch nicht irgendwie auf dem Mac rumliegen
gesehen. Das ist die Folge der Quintessenz.
Ja.
Oder einfach ein Gerät haben, wo man eine DVD oder Blu-ray anbieten
kann. Ich müsste es nochmal, ich kann ja jetzt auch auf dem iPad Jailbreak, kannst ja auch in die Apps reingucken und vielleicht liegt es da in irgendeinem brauchbaren Format rum, wo man das runtergeladen hat.
Halt ich
weiß nicht irgendwie irgendein Flash Adobe Air Mist sein kann oder irgendwas, was das iPad abspielen kann, so halbwegs. Ja. App.net, das ist dieses, Social Network, eine Plattform, wo sie versprechen, dass nicht du das Produkt bist, sondern App.net das Produkt ist und
du der User bleibst.
Du der User bleibst, genau, und keine Werbung irgendwie geschalten wird, die irgendwie nervt. Und da gibt es ja momentan dieses ja, Twitter-ähnliche Ding, diesen Twitter-Klon. Und kostet Geld, und zwar, wenn du jährlich zahlst, $36. Pro Monat 5 Euro, Dollar, wie auch immer. Und seit einer Woche über, wenn du eingeladen wirst, dann kostenlos. Und da kannst du dann, ich glaube, irgendwie von dem Firestorage hast du 500 MB, du kannst 40 Leuten folgen und ja, reicht erstmal soweit, finde ich. Zum Ausprobieren.
Ja, ich wurde ja eingeladen und habe mich da angemeldet und sehe da irgendwie noch keinen großen Sinn und Bedarf drin. Aber vielleicht kommt das noch. Also ja, mich haut AppDotten irgendwie noch gerade überhaupt nicht von den Socken.
Naja, der Grund ist halt, dass Twitter ja gerade so ein bisschen am Scheiße werden ist. Konstant schlechter und auch mit der neuen API, Sachen wie die Konversation kann nur noch die, also wenn du einen Tweet dir anzeigen lässt, kannst du nur die vorherigen Tweets sehen, aber alle Tweets danach werden dann nicht mehr angezeigt. Solche Sachen zum Beispiel, oder das Token-Limit, dass du nur als neuer Twitter-Client können das nur 100.000 Leute benutzen und danach musst du mit Twitter verhandeln und Twitter sagt nö. So wie bei Falcon Pro.
Nachdem wir keine Developer sind, kann uns das persönlich ja bewusst sein.
Naja, aber es ist doof, wenn du das kaufst und dann feststellst du, kann ich nicht benutzen. Doof.
Ja, das ist natürlich auch wahr. Deswegen.
Da haben sie jetzt so gelöst, dass es im, also dieses Falcon Pro ist auf dieses Problem gestoßen und der hat wohl auch mit Twitter geschrieben und die meinten so, nö, und das hat keine großartigen Funktionen, die jetzt so viel anders sind als in unserem Standard-Client und so. Hm. Und haben sie es jetzt mal so gelöst, dass sie den Preis irgendwie auf $200 irgendwas gesetzt haben. Und ich und reingeschrieben haben so, bitte nicht kaufen, kann man nicht benutzen. Ja, und alles solche Spirenzchen und deswegen ist das jetzt ein bisschen, hat der App.net da jetzt so einen quasi einen Hype und ist dadurch ganz beliebt geworden und seitdem es kostenlos geworden, also dieses Freemium-Modell gibt, ist auch die Userzahl deutlich gestiegen, also irgendwie an einem Tag irgendwie über 10.000 neue Leute sich angemeldet. Mhm. Und was halt zum Beispiel auch ist, die Konversationen sind bei Twitter ja so, du antwortest auf einen Tweet und wenn dann jeder brav auf den, immer auf den dieses Reply to Antwort benutzt, dann ich muss gerade lachen wegen dem Mailbox.
Können wir auch jetzt. Mein Rand.
und so und bei App.net ist so, es ist quasi so wie bei so wie Threads, dass du, wenn du, ich kann mal ein Beispiel raussuchen, dass er alle Antworten, die jemals auf diesen Post gekommen sind, also wenn ich jetzt hier drauf gehe und sage, Quatsch, das kann ich auch, hallo, hier machen, dann kann ich entsprechend antworten, meine Güte. Und kann dann das aber auch wegnehmen und irgendwas schreiben. Und der übernimmt aber die ID von dem Post und wenn du dir die Konversation anguckst, wird es trotzdem aufgeführt entsprechend. Hm. Beziehungsweise zeigt dir dann auch alle danach an und alle
also Postings dazu. Du kannst quasi kreuz reinspringen und dann siehst du trotzdem alles,
was richtig vorher und nachher war. Und du kannst auch, ist das eingebaut oder ist das, ich glaube, du kannst bei einigen Clients auch sagen, die den Konversationen folgen. Dass du dir dann entsprechend angucken kannst.
Wie viele Clients gibt es mittlerweile?
Also auf dem iOS relativ viele, beziehungsweise auf dem iPhone generell. Ich schau mal eben, gibt es so eine schöne Directory. Dann haben sie seit, ich glaube, Dezember Direct Messages. wo es halt auch Gruppenchat gibt, was Twitter nicht hat. Und keine Zeichenbegrenzung. Da ist es dann wieder so, dass nicht alle Entwickler das entsprechend einbauen. NetBot hat zwar DMs, aber dieses Gruppenchat-Ding nicht. Mit Clients. iPhone. Na, 20 Stück. Würde ich mal sagen, 10, 20 Stück. Die auch alle fleißig weiterentwickelt werden. Und ein paar davon haben jetzt schon auf kostenlos umgestellt. NetBot und Repost. Weil die, du kriegst am Ende des Monats eine Mail und sollst die Clients oder Apps, die du mit App.net verwendet hast, bewerten. Und dann je nach Bewertung und Benutzung kriegen die Entwickler der Apps Geld von App.net. Und bei NetBot war es jetzt halt so, dass die gesagt haben, dass TapBots gesagt hat, okay, wir kriegen darüber genug Geld ein, dass wir jetzt die App kostenlos machen können. Was es bei App.net auch noch gibt, ist halt Online-Speicher, 10 GB hat jeder User, wo du quasi beliebige Dateien hochladen kannst. Und dann könnte man da quasi einen Dropbox adäquat dazu bauen. Was gab es noch? Ich kann noch der Nils Kopschetski, der hat eine kurze Podcast-Folge dazu gemacht, wo er das ganz gut erklärt hat jeweils. Ist dann auch gar nicht so alt, kann man sich durchaus mal anhören. Werde ich auch entsprechend verlinken. Und ja, also es ist durchaus Potenzial da, dass das oder es ist seit, glaube ich, das erste Mal, dass einer dieser Twitter-Klone irgendwie nicht nur irgendwie vor sich hin vegetiert, sondern auch tatsächlich benutzt wird. Und da auch durchaus Leute sind, die ja quasi was die Internet-Celebrities, wenn man so will.
Ja, Celebrities interessieren mich eigentlich herzlich wenig. Ja, weil für mich ist Twitter schon immer das Kommunikationstool gewesen. Und von daher, das gibt mir halt App.net noch nicht.
Und da kannst du 256 statt 140 Zeichen schreiben. Wahnsinn. Das ist schon, ja, das ist schon praktisch.
Da können die Deutschen mal Sätze ausschreiben.
Richtig. Yeah. Du musst sie nicht einen abbrechen, weil ja, wie schreibe ich das jetzt? Oder wenn du halt mehreren antwortest, hast du ja auch irgendwann so viele Namen dazu stehen, dass du dann keinen Text mehr schreiben kannst.
Ja, ich sag nur, Hausmeistertreffen der Wohnen.
Ja, genau, sowas hätte dann sowas zum Beispiel über Gruppen-DMs lesen können.
Ja.
Dann gibt es noch Pattern, was App.net benutzt und dann quasi aus dem Ganzen einen Chatraum macht. Und ich glaube, die App Happy fürs iPhone benutzt das, glaube ich, schon. Bezahlen kann man bei App.net inzwischen auch mit PayPal.
Ich zahle nicht.
Kannst du es ja kostenlos benutzen.
Eben. Gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Und dann werfe ich nämlich gleich mal meinen Rant hier ein, wenn ich darf.
Ja, genau.
Und zwar Mailbox. Eine angeblich super tolle App für Mails auf dem iPhone. Ich habe mir diese App geladen vor 2 Wochen. Und ich bin jetzt, hinter mir sind 77.165. Jetzt bin ich wieder einen Platz nach vorne gerückt. aber das im 2-Sekunden-Takt rutsche ich einen Platz nach vorne.
Naja, das ist doch was.
Ja, dann kann ich in 670.000 beziehungsweise rund 671.000 mal 2 Sekunden, dann kann ich das vielleicht irgendwann mal benutzen. Super. Und
vielleicht gibt es ja bis dahin auch IMAP-Support.
Ja.
Weil bisher kann man nur Google Mail benutzen und was es macht, ist quasi so ein bisschen Mail-Up und To-Do, dass du sagen kannst, zeig mir die Mail in 6 Stunden nochmal an. Oder was
war ist das dieses Archivierungstool, wo man im Prinzip eigentlich sozusagen bloß hin und her...
Er verschiebt es in verschiedene Ordner.
Das also habe ich tatsächlich mal gesehen, das fand ich eigentlich super praktisch.
Ja, ich habe das Video gesehen von, ich weiß nicht mehr, iOS-Tipps oder so, der das etwas früher geladen hatte. Und du kannst halt damit deine Mails, die du kriegst, echt super geil sortieren und optimieren. Was für mich sehr praktisch ist, da ich sehr viele verschiedene Accounts habe. Gott sei Dank Google Mail Accounts.
Ja, und Gmail hat es bis haben sie halt benutzt, weil das ist irgendwie am besten implementiert hat, irgendwie diese Funktion. Und bei IMAP generell ist es irgendwie schwieriger, das umzusetzen. Und gab halt großen Hype so, und neue Mail-App und alle so, yeah, haben wollen. Und dann kamen sie und dann so, okay. Und ich habe also es gar nicht erst wahrgenommen, ich habe nur gesehen, okay, man kann sich da irgendwie so ein für irgendwie was registrieren, irgendwie Beta-Gedöns und habe das dann gemacht und dann irgendwann während meines Urlaubs kam dann diese SMS so, ja, deine Registrierung ist fertig und hier ist dein Code. Und als dann die App rauskam und das kurz vor, es geht durch alle RSS-Feeds, habe ich die dann geladen, war dann relativ schnell dran auch.
Als du geladen hast, war dann auch schon dieser Bildschirm?
Da war er noch und ich musste aber nicht so lange warten. Also ich hatte irgendwie 40.000 vor mir oder so.
Und das ging dann wie schnell?
Weiß ich gar nicht mehr.
Rein vom Verständnis her. Und warum gibt es jetzt überhaupt dieses Warteschlangensystem?
Damit die Server nicht abkacken.
Weil sie das irgendwie über ihre Server vorher schieben und da irgendwas machen, diese Sortierung machen oder ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Also die Aussage in dem Video war halt, damit die Server nicht abkacken, genau. Weil sich so viele gleichzeitig darauf bemühen.
Wo dann viele rumgeschrien haben, so was, ich lasse doch meine E-Mails nicht über einen fremden Server rübergehen. Naja, wer Google Mail benutzt, also wer guckt eher, in Google Mail oder irgendeine kleine Bude? Beziehungsweise wo fällt es nicht auf und wo ist der Impact nicht so dramatisch, bei einer kleinen Bude oder bei Google? Google kann eher dafür sorgen, dass es nicht auffällt. Nee, aber abseits davon haben wir auch irgendwie gesagt, so, warum gab es dann nicht irgendwie ein In-App-Purchase, so, schalte mich jetzt frei oder warum haben sie die App nicht gleich kostenpflichtig gemacht? Hätten sie sich das sparen können.
Oder ja, halt aber selbst wenn die 1,79 gekostet hätte, hätte das wahrscheinlich viele, die das zu schätzen wissen, nicht davon abgehalten, das sofort zu installieren. Dann wäre der Impact auf die Server.
Ich meine, ich weiß ja nicht, was sie da großartig machen, aber so Server, die irgendwie ein bisschen Mail hin und her schieben, machen, ich glaube, so teuer ist die Hardware nicht mehr. Also.
Zum einen das und zum anderen hat das natürlich auch überhaupt keine Auswirkung. Selbst wenn sie die dann mit der Zeit alle registrieren, irgendwann sind sie an dem Punkt, dass sie dann im Prinzip nicht mehr genug Hardware nachkaufen.
Das außerdem, ja.
Also die Rechnung geht so oder so nicht auf. Ich verstehe das System nicht.
Ja.
Also mich nervt es halt einfach nur tierisch, dass du eine angeblich super tolle App da hast und dann schaust du halt drauf und dann bist du in der 8-Millionste so ungefähr und darfst 3 Jahre warten, bis du es benutzen darfst. Ja. Selbst bei einer kostenfreien
App der Hype,
völlig im Arsch.
Der Hype kommt halt daher, weil die Standard-Mail-App, die ist zwar ganz okay und die kann man auch benutzen, aber die macht ich halt so... Es gibt es immer noch, Sparrow, das wurde ja leider von Google aufgekauft und wird nicht mehr weiterentwickelt und da ist halt der große Wunsch nach was Besserem da, beziehungsweise auch einem OS-übergreifenden Mail-Client.
Ja, weil der Punkt ist halt einfach, die Standard-Mail-App benutze ich gar nicht, weil die irgendwie ein bisschen arschig ist. Stattdessen habe ich dann halt die Gmail-App und die GMX-Mail-App.
Mhm.
Aber die GMX-Mail-App habe ich auch schon wieder abgestellt. weil das sind so Konten, die brauche ich eh nicht gerade unterwegs irgendwie. Zumal, ja, da kommt halt auch ständig irgendwelcher Spam-Mist rein und die ganzen Push-Notifications nerven dann irgendwann. Aber die Gmail-App finde ich an sich ganz okay.
Solange du sie nur für einen Account benutzt, ja.
So, ich benutze sie für zwei.
Ich finde, dann ist es schon wieder unnötig komplex.
Nö, weil du hast ja einen Wechselbutton. Der Posteingang ist ja immer nur für einen. Aber du wirst halt für beide gleichzeitig benachrichtigt. Und das finde ich insofern ganz praktisch. Aber mir fehlt halt da dieses, was halt in der Mailbox so schön, was schon links, rechts, sortier, mach weg, erinnere mich. Das sind halt so Features, wo ich sage, gut, die finde ich toll, würde ich gerne mal nutzen, aber es dauert wohl noch. Bis, vielleicht macht ja der Berliner Apple Store eher auf, wer weiß. Also diese Hits, die müssen sich gefallen lassen mittlerweile.
Ja, auf dem Mac war Sparrow halt schön übersichtlich und nicht so funktionserschlankt wie alle anderen Mail-Programme, weil ich lese mal ein paar Mails und schreibe vielleicht mal eine und mehr brauche ich nicht.
Ja, aber da sage ich mal, für mich tust du auch die normale Mail-App von Mac.
Ja,
also
ja, das geht auch noch, aber ich
sogar mit allen Konten, die ich
halt hab. So Standard, also eins hat Sparrow, was glaube ich nicht mehr gefixt wird, mit viel Glück noch bei Konversationen, hat es das Problem, dass es dann manchmal die Mails doppelt anzeigt. Und Apple Mail bzw. auf dem iPhone, das zeigt da einen Thread an.
Hm.
Beziehungsweise scheint es nicht nur ein Sparrow-Problem zu sein, sondern bei anderen Mail-Clients auch. Aber na gut. Sparrow war die erste, einer der iOS-Apps, die ich sofort gekauft habe.
Ja, ich weiß. Ich erinnere mich noch.
Wo es mir auch egal war, was sie gekostet hat. Ich so, klick, zack, haben wollen.
Ja. Ich erinnere mich noch an meine Tweets.
An deine oder meine?
Nein, deine.
Also, ja.
Von mir, ja, Sparrow, ja. Sofort kaufen, scheißegal. Ich hätte auch 200 Euro kosten können.
Nee, so viel nicht, aber...
Also, ja, aber im übertragenen Sinne halt.
Ja. Also ich glaube maximal, wenn nicht.
Was hat die gekostet? 1,79
oder? 1,79 oder 2,79?
Ja.
Irgendwie sowas. Also ich glaube so maximal 5,99 hätte ich ausgegeben. Maximal. Ja.
Kommen wir zum nächsten Thema?
Hm.
Ja, sag mal. Das ist nur mal bei der Stiftszeit der Hand zu nehmen sich her.
Hä?
Der hustet immer so.
Also. Ich bin gespannt, ob du was drauf hast auf der Aufnahme.
Ich glaube nicht.
Ne?
Ja.
Ja. Ja, ich hätte noch TV am Mac. Also, ich habe mir vor einer Weile Tizzy TV App gekauft. Ist von Elgato.
Mhm.
Ja.
Ja.
Elgato.
Weil die haben ja auch den TV Zen zum Anstecken ans iPad.
Nee, ist
damit gut. Du DVB-T gucken kannst.
Ja, ach, ach, diese andere Boote. TV.tv und kaufte es und stellte dann irgendwie, benutzte es und es funktionierte auch und tat auch gut und alles und
aber.
Ohne Probleme, aber irgendwann habe ich dann die Programmübersicht aufgerufen und teilweise kam dann irgendwie gar nichts und dann irgendwann konnte ich es dann damit regelmäßig zum Absturz bringen. Also, oder was heißt regelmäßig? Ich habe es dann aufgemacht, bumm, weg.
Hm.
Wir startet, bumm, weg. Und dann habe ich irgendwas aufgenommen, habe es dann über Nacht laufen lassen. Und habe dann, dachte ich mal, probierst du mal, machst du mal wieder auf. Und dann ging die Übersicht. Also sie kam auch, ist übrigens von Equinox, nicht Elgato.
Ach ja.
Tizzy, nicht TV.
Ja. Das ist das Schöne, weil die ihre Produkte so sehr ähnlich benannt haben, dass ich mit Elgato und
von
Equinox
Equinox.
Equinox hat ja ursprünglich mal als App-Entwickler angefangen. Ich erinnere mich noch, wo ich so eine ganz lustige, unnütze App vorgestellt habe, die von denen war. Da konntest du auf dem iPhone halt so virtuell Dinge grillen. Völlig schwachsinnig, der. Aber gut.
Ja, danach ging es dann auch. Ich habe dann auch x-mal versucht, irgendwie das zu deinstallieren und das alte Setio von Equinox runterzuschmeißen. Und das ging irgendwie, also das half nichts, sondern irgendwie nach ganz viel Voodoo und irgendwas, ich weiß es nicht mehr, ging es dann und dann funktionierte es. Und dann irgendwann meldete sich auch der Support und meinte so, ja, sorry, und kommt ein Update. Die Antwort kam sehr spät und dann das Update kam dann irgendwie 2 Tage später. Und an sich, also geärgert hat es mich halt, weil es hat 49 Euro gekostet. Das, was ich vorher benutzt hatte, Setube, hat 29 gekostet.
Kostenintensive Apps? Hä? Sind ja kostenintensive Apps?
Ne, war auf dem Mac, also das ja, teure ist dann wahrscheinlich der Stick und dachte ich so, naja, also das erwartet man ja schon, dass das so irgendwie funktioniert, ne, auf so einem the latest OS. Mhm. Und hat mich dann auch geärgert, weil das optisch schon mal ansprechender war und auch von der Bedienung her ansprechender war als der Tube. Was das Tizzy TV nicht hat, du kannst nicht mehr die Quelle beim EPG auswählen. Mhm. Also er sagt ja auch nicht woher, so dass du mal dahin wählen kannst und irgendwie Fehler melden könntest. Es hat noch keine zeitgesteuerte, also kannst nicht sagen, so jetzt ich nehme da auf und dann weck mal den Mac auf. Du musst den anlassen, wenn du nachts aufnehmen willst. Oder wenn du nicht da bist, aufnehmen willst. Es zickt nicht rum, wenn du, also bei YouTube hatte ich das Problem, ich habe die App geschlossen und nach irgendwie kurzer Zeit dann irgendwie 5 Minuten später wieder aufgemacht. Sagte er, nö, ich erkenne den Stick nicht. Dann muss ich die App schließen, muss den DVB-T-Stick rausziehen aus dem Mac, App wieder starten, Stick wieder rein. Danach ging es, das ist bei Tizzy TV zum Glück gefixt. Was praktisch ist, es hat jetzt ein Schnittprogramm mitgeliefert, wo du trimmen kannst oder einzelne Clips raus extrahieren kannst. Oder
also halt Werbung rauscutten?
Werbung rausschneiden kannst du auch. Du kannst aber auch sagen, hier den Bereich, das will ich extra haben, schick mir das mal als Einzelclip. Mhm. Und du kannst auch, wenn du Werbung entfernst, kannst du die einzelnen Bereiche markieren. Und kannst dann, bevor das bearbeitet, sagen, original behalten.
Mhm. Und von den Programmen her, ist da das ganz normale Standardprogramm, was du im Kabelnetz kriegst und nur, was du DVB-T kriegst?
Über DVB-T kriegst, ja.
Aber alle normalen Fernsehsender?
Ja,
richtig. Nicht so wie bei Satu, wo du zwar die Öffentlich-Rechtlichen hast, aber sowas wie Pro7 oder so,
ist ja nicht auf DVB-T. Ja, läuft ja online,
was kostenlos.
Nee, du hast ganz normal die DVB-T-Programm, ist eine kleine Antenne, die ist so groß, aber relativ leistungsstark. Ich habe die draußen auf meinem Fensterbrett drapiert, habe den nochmal alles durchscannen lassen und findet dann so relativ viele Programme, auch ein paar Radiosender. Und was ist auch ein Unterschied zu YouTube macht, es nimmt nicht im eigenen Format auf, sondern im MPEG. Zerstückelt aber immer, also schreibt immer noch in derselben Datei rum, wenn das bearbeitet. Sprich, du hast dann irgendwelche merkwürdigen Artefakte, wenn du das dann abspielen willst. Mhm. Und irgendwie ein paar, das ist nicht mal bearbeitete, kann er irgendwie aus irgendwelchen Gründen, kann nur, ich glaube, VLC gerade so abspielen. Beziehungsweise MPlayX kann auch einige dann zerabstückelte abspielen. Kannst dann aber nicht drin rumspulen, dann hängt er sich auf.
Also er schreibt sozusagen nicht den reinen Transportstream, sondern tatsächlich irgend so ein MPEG-Format,
wie du sagtest. Ja, MPEG irgendwas. Und Lösung ist dann, man lädt sich Handbrake runter und wandelt das immer in MP4 runter.
Also für ihn ist es anders.
Naja, aber...
Ja, also, gerade für 50 Euro, also...
Ja, aber es nimmt schon mal in MPEG auf, nicht in irgendeinem Format. Und das,
das hättest du das. Was ja völlig wurscht wäre, für, er nimmt es in irgendeinem Format auf, wenn das Programm, mit dem du es so nachbearbeitest, dieses Format lesen kann. Dann ist das auch völlig latte, welches Format das ist.
Nee, nicht das, was The Tube nimmt in einem hauseigenen Format auf. Und das kann aber nur, du kannst es nur damit dann angucken. Du kannst es, das, und The Tube hatte auch keinen Editor, und du konntest es dann exportieren, was irgendwie ewig gedauert hat.
Ja, aber du hast doch gerade gesagt, dieses TV-Dingens
ja.
zu 50 Öcken hat eine Schnittsoftware dabei.
Richtig.
Und dann wäre es doch völlig wurscht, wenn das aufgenommene Format jetzt von mir aus XYZ wäre, dieses Bearbeitungsprogramm XYZ lesen kann, du das bearbeitest und dann auswirfst als MOV, MPEG.
Nee, das MPG. Kann ich ja nicht also ich markiere zum Beispiel die einzelnen Werbeclips, sage beschneiden und dann bleibt das selbe Format. Ich kann nicht sagen, exportiere mal.
Also ich kann exportiert nicht, der speichert richtig. Nur wieder rück sozusagen.
Genau. Das hat auch keine Exportfunktion. Ja. Deswegen sagte ich, ja. Es klingelt an der Tür.
Ja. Was muss der sein?
Und das in MP4 und man hat dann nochmal den Effekt, die Datei wird kleiner, um die Hälfte.
Ja, das ist Standard bei MP2. Das ist ja eigentlich aus grauer Vorzeit, dieses Format, dieser Codec. Und auch ich glaube, bei DVB-Ts ist ja im Prinzip, soweit ich weiß, immer noch MPEG-2-Audio respektive AC3, wenn du Glück hast.
Hm.
Beides Codecs, die eigentlich vollkommen überholt sind mittlerweile. Auch gerade, weil sie eben beim Schneiden immer diese Limitationen haben, was sozusagen die Group of Pictures angeht. Ich glaube, die lag bei, ich glaube, so 16 Frames oder so. Also framegenaues Schneiden war da schon seit jeher nicht möglich.
Das ist bei dem Schnittprogramm schön, du kannst sagen, wie viele Frames er von der Szene dir anzeigen soll, aber nur ganz grob anzeigen soll.
Servus!
Wie viel er dir zeigen soll, damit du dann genau siehst, wo schneide ich jetzt oder halt ein Bild pro Sekunde und es läuft ganz einstimmig. Und er schneidet es relativ schnell. Also. Hat er gleich einen Mac Mini 2009, 400 RAM, SSD und es läuft annehmbar schnell. Und der Stick ist halt relativ klein.
Ja, der ist wirklich ziemlich gut. Das ist im Prinzip die Größe eines USB-Sticks plus
sehr klein.
10% unter eben diese Antenne da dran, so wie man sehen kann. Aber ich weiß nicht, also 50 Euro für einen USB-Stick mit DVB-T-Empfang und etwas unausgereifte Software
erscheint mir immer noch. Jetzt, also das, was ich ja genannt habe, waren halt ein paar Feature, die fehlen, die kommen jetzt immer nach. Andere Sachen. Das angesprochene haben sie ja schon behoben, das läuft inzwischen. Und die von Elgato, die Sachen kosten auch so ewig. Also. Schon andere Sachen sind da eh nicht teuer.
Schon habe ich in Anbetracht dessen, dass DVB-T eigentlich nur so als.
Und bald abgeschaltet wird.
Notlösung gedacht war ja. für die Leute, die wirklich am Rande des Existenzminimums leben.
Ja.
Jeder, der was auf sich hält, hat doch eigentlich irgendwas anderes, sei es Kabel, sei es Satellit, sei es.
Ja, aber es ist halt praktisch für TV. Unterwegs, ne? Für ins Mobile.
Hast du mal im Zug versucht, die DVB-T zu schauen? Das funktioniert so gar nicht.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Also dafür ist es scheiße für unterwegs.
Nee, aber unterwegs jetzt im Sinne von.
Unterwegs
stationär sozusagen.
Mhm. Also Hotel du setzt dich irgendwo in den Park oder so.
Genau, Biergarten, Fußball gucken.
Ja, aber entschuldige mal, wenn ich draußen irgendwo unterwegs bin, dann will ich... Ich meine, ich gucke zu Hause schon kein Fernsehen. Warum sollte ich dann draußen Fernsehen?
Ja, es gibt so Menschen, die so Fußball gucken. So.
Ja, aber dann können sie ja in eine Sportsbar gehen. Da sind sie dann unter sich und können dazu trinken.
Oder
und
so.
Also in Nürnberg oder so, da gab es dann so große Leinwände in Biergärten. Da braucht man dann kein DVB-T auf dem iPad oder so ein Scheiß.
Ja, aber es ist ja jetzt eh offenbar bald vorbei, weil RTL hat ja bekannt gegeben, dass sie es abschalten. Also 2014 generell DVB-T abschalten, ihre Sender, und in München und Umgebung ab jetzt schon, glaube ich, ab März.
Ja, mir Latte. Sollen sie alle Fernsehsender abschalten? Das kommt mir entgegen. Ey.
Ja, ich habe auch ein paar Sachen, aber die dauern noch zu lange. Ja. Kann ich mal behaupten.
Den kannst du ja nachpodcasten oder in der nächsten Folge.
Das kann man ja zum nächsten Mal, beziehungsweise ja, PlayStation 4.
Leidiges Thema.
Es wurde ein bisschen was vorgestellt, es wurde nichts gezeigt.
Aber hat denn der Zockerfachmann da irgendwas, was er anbringen könnte?
Nichts von Interesse. Es gibt keinen Preis, es gibt noch keine Hardware, die gezeigt wurde. Es gibt noch kein Line-Up für das Release-Date. Also
ja, Holiday wurde gesagt. Ja, also ja, wann ist bei den Holiday? Also
in den Staaten ist das doch üblicherweise eigentlich die Weihnachtssaison.
Ja.
Das ist das, genau, was sie üblicherweise mit
Holiday meinen. Ende dieses Jahres.
Aber kurzum, im Moment ist das eigentlich noch uninteressant. Da kann man im späten Sommer nochmal drüber reden. Aber bis dahin...
Was schätzt du, wird sie kosten?
Was wird sie kosten? Also ich denke mal Release Date 4,50.
Echt?
Ja, ich denke, sie werden sie weniger ansetzen als beim
letzten. Also ich glaube, die PS3...
Ja, die
2006 raus, hat irgendwie 800 gekostet, ne?
Ja, die hatte aber auch exorbitant aufwendige Hardware.
Ja, ja, ich kann mich an eine Liga-Sendung erinnern, wo, war das über die PlayStation 3 oder über die Xbox gesagt wurde, also die Hardware, die da drin ist, wenn du die in den Rechner haben willst, kostet die irgendwie das Zweifache oder so.
Ja, also gerade die PlayStation hat ja diesen komischen IBM-Self-Prozessor, der alleine schon irgendwie von Intel unglaublich teuer hergestellt wurde. Und wo wir ja über die Jahre festgestellt haben, dass auf dem Ding keiner programmieren kann. Also das hat ja irgendwie Äonen gebraucht, bis die Spiele einigermaßen optimiert
werden. Ja.
Also genau deshalb haben sie ja versucht, sich so ein bisschen näher an normale Technik wieder anzuwagen, wie sie in ihrem komischen Kino irgendwie erzählt haben. Also namentlich normaler x86-Prozessor und stinknormale Grafikkarte und einfach nur mehr RAM und das Ganze eben auf dem Stand von heute. Insofern, so unendlich teuer kann das Ding nicht werden.
Okay. Ja, dann...
War das auch ein schickes Schlusswort?
Ja.
Ja. In diesem Sinne, sagt das Ding einfach mal, haut rein, Leute. Bis dahin und bis morgen.
Informationen zum Podcast und neue Folgen findet ihr auf www.podsnyder.de.